Vortragsreihe im Sommersemester 2014. Der Erste Weltkrieg am Oberrhein. Erster Vortrag: Andreas Lehmann, Master of Arts. Krieg der Experten. Badische Natur- und Technikwissenschaftler 1914 bis 18.
Vor einigen Monaten wurde öffentlich darüber diskutiert, ob heute an deutschen Hochschulen auch die Rüstungsforschung noch ihren Platz haben sollte. Vor dem Hintergrund der NSA-Affäre erhitzte zumindest vorübergehend die Nachricht die Gemüter, dass nicht zuletzt aus den USA Jahr für Jahr Millionensummen an deutsche Forschungsinstitute fließen, verbunden mit militärisch relevanten Fragestellungen. Die Verbindung zwischen Krieg und Wissenschaft oder allgemeiner zwischen Wissenschaft und Militär, um die es in meinem Vortrag gehen soll, war nicht nur für das 20. Jahrhundert prägend, sie bleibt es auch heute. Schaut man auf die Wurzeln dieser Verbindung, dann führt kein Weg am Ersten Weltkrieg vorbei. Schon länger stellen Historiker die Frage, inwiefern diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts mit 10 Millionen Toten auch ein Katalysator der Moderne war, indem der Krieg Entwicklungen beschleunigte, die bis in unsere Gegenwart hinein spürbar sind. Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Krieg ist ein Beispiel hierfür. Ein Beispiel, das anscheinend immer mehr Beachtung findet, je länger der Erste Weltkrieg zurückliegt. 1914 bis 18, Herr Neißen hatte das schon angedeutet, wurde die Beziehung zwischen Wissenschaft und Krieg neu bestimmt oder vielleicht im eigentlichen Sinne erst begründet. Diese These möchte ich schwerpunktmäßig am Beispiel der badischen Natur- und Technikwissenschaftler erläutern. Vor allem die Vertreter dieser Disziplin waren es, die während des Krieges neuartige Aufgaben übernahmen, Tätigkeiten, für die es keine Parallelen und nur wenige Vorläufer in früheren Kriegen gab. Mit badischen Wissenschaftlern meine ich Professoren, Privatdozenten oder auch wissenschaftliche Assistenten, die zwischen 1914 und 18 einer der Universitäten in Heidelberg oder Freiburg oder der damaligen Technischen Hochschule in Karlsruhe angehörten. Das ist ein Kreis, der insgesamt etwas mehr als 200 Personen umfasst. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden also im Ersten Weltkrieg Wissenschaftler in größerer Zahl als Experten für kriegswichtige Zwecke mobilisiert oder mobilisierten sich selbst. Die erste Frage, die sich hierbei stellt, ist, warum kam es dazu nicht schon früher oder erst später? Schon das 19. Jahrhundert wurde von den Zeitgenossen als naturwissenschaftliches oder technisches Jahrhundert wahrgenommen. Spätestens um 1850 war unübersehbar, dass der wissenschaftliche Fortschritt nicht nur ein beispielloses Tempo erreicht hatte, sondern auch zunehmend praxisrelevant wurde. Noch um das Jahr 1800 fand die naturwissenschaftliche Forschung weitgehend im Elfenbeinturm statt und die Technikwissenschaften bzw. Ingenieurwissenschaften existierten im eigentlichen Sinne schlichtweg noch nicht oder bestenfalls in ersten Ansätzen. Wissen ist Macht. Mit diesem Satz von Francis Bacon war schon im frühen 17. Jahrhundert der Anspruch verbunden, die Wissenschaft praktisch nutzbar zu machen. Lange Zeit blieb das jedoch eine Utopie. Und auch die großen Innovationen der frühindustriellen Epoche, wir denken etwa an die Dampfmaschine, gingen nicht auf Wissenschaftler zurück, sondern auf Erfinder, Tüftler, Praktiker, die weder eine höhere Schule besucht, geschweige denn ein Studium absolviert hatten. Im Laufe des 19. Jahrhunderts änderte sich das. Jetzt gelang es erstmals, den Bogen von der wissenschaftlichen Theorie in die Praxis zu schlagen. Dadurch wurde Realität, wovon Francis Bacon über 200 Jahre vorher geträumt hatte. Die Wissenschaft wurde zum Beschleuniger des technisch-ökonomischen Fortschritts. In der Farbenchemie und pharmazeutischen Chemie, in der Elektrotechnik, im Maschinenbau oder in der Aerodynamik, in all diesen Bereichen war die Wissenschaft in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg bahnbrechend für die Praxis. Mehr denn je wurden Innovationen planbar. Investierte man die nötigen Summen, waren die Erfolgsaussichten gut. Der Chemiker Wilhelm Ostwald behauptete, 1906. Man kann Entdeckungen oder Erfindungen bestellen, ebenso wie man ein paar Stiefel bestellt. Kurzum, die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Industrie zahlte sich aus und wurde auch von staatlicher Seite entsprechend gefördert. Zweckforschung hatte zwar im 19. Jahrhundert keinen guten Ruf. Gerade die Natur- und Technikwissenschaftler waren immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, die reine Wissenschaft zu verraten. Prägend blieb der Ausspruch Friedrich Schleiermachers, die praxisnahe Tätigkeit sei eine Sache für Köpfe zweiter Klasse. Trotzdem wurden die Praxiskontakte immer enger und die Vorteile lagen auch auf der Hand. Gerade die jüngeren Natur- und Technikwissenschaftler sahen sich immer weniger als Generalisten und Anhänger abstrakter Wahrheiten, sondern als Spezialisten, als Experten für die Lösung praxisnaher Probleme. Vor diesem Hintergrund scheint es in der Tat erstaunlich, dass die Wissenschaft nicht im gleichen Maße, wie sie mit der Industrie kooperierte, für das Militär bzw. für die Kriegsführung eingespannt wurde. Natürlich gab es Vorläufer der militärisch-wissenschaftlichen Kooperation. Schon in der frühen Neuzeit stellten Mathematiker ballistische Untersuchungen an, versuchten also die Flugbahn von Geschossen exakt zu berechnen. Erstens waren das aber Einzelfälle, zweitens spielten sie für die militärische Praxis kaum eine Rolle. Auch die bedeutenden militärtechnischen Innovationen des späten 19. Jahrhunderts gingen nicht auf Wissenschaftler zurück. Das Zündnadelgewehr, das mitentscheidend war für den Ausgang des Deutsch-Deutschen Krieges 1866, war eine Entwicklung des Erfinders und Unternehmers Johann Nikolaus von Dreise. Der Erfinder des Maschinengewehrs war der britische Tüftler Hiram Maxim. Und den ersten Flammenwerfer entwickelte um die Jahrhundertwende ein Feuerwehrmann namens Richard Fiedler. In den Kriegen, die deutsche Armeen vor 1914 führten, spielte wissenschaftliche Expertise schlichtweg keine Rolle. Auch im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 dachte noch niemand an die Mobilisierung von Natur- oder Technikwissenschaftlern für Kriegszwecke. Zwar war das Militär vor dem Ersten Weltkrieg nicht vollständig abgeschottet vom wissenschaftlichen Geschehen. Zum Beispiel hielt die Telegrafentechnik vor 1914 Einzug in die Heere aller Großmächte. Und das Fundament dieser Technologie war zweifellos ein wissenschaftliches, aber eine direkte Kooperation zwischen Militär und Wissenschaft blieb vor dem Ersten Weltkrieg die Ausnahme. Fritz Haber, ein Wissenschaftler, von dem hier noch mehrfach die Rede sein wird, erinnerte sich wie folgt an die Vorkriegsjahre. Der General wohnte gewissermaßen in der Belle Etage und grüßte zwar den Gelehrten, der in demselben Hause wohnte, aber ein innerer Zusammenhang bestand nicht. Der Grund dafür lag weniger bei den Wissenschaftlern. Diese waren längst gewohnt, praxisnah zu arbeiten. Und viele von ihnen waren ehemalige oder aktuelle Reserveoffiziere, die gegenüber dem Militär keine Berührungsängste hatten. Warum kam es also vor 1914 nicht zu einer vertieften Kooperation? Ein erster Grund ist, dass auf Seiten der Militärs Bedenken herrschten, mit zivilen Wissenschaftsinstitutionen zusammenzuarbeiten. Militärische Forschungen sollten im Geheimen stattfinden und mit dem offenen Austausch, der in wissenschaftlichen Kreisen üblich war, war das nur bedingt vereinbar. Wenn also wissenschaftliche Forschungen von Seiten des Heeres gefördert wurden, dann fanden sie meistens in eigenen militärischen Institutionen statt. Allerdings waren es letztlich eher zweit- bis drittrangige Wissenschaftler, die dort arbeiteten. Und die Erträge der militärischen Forschung waren vergleichsweise gering oder wenig spektakulär. Ein wirklicher Kontakt zwischen dem Militär und der Spitzenforschung, die eben an den Hochschulen und anderen zivilen Institutionen stattfand, bestand in Deutschland, aber auch in anderen Industriestaaten nicht oder kaum. Mitverantwortlich war hierfür auch eine gewisse Technikfeindlichkeit oder zumindest Skepsis unter den Generälen. In allen europäischen Heeren war die Ansicht verbreitet, dass technische Innovationen für die Kriegsführung nur von nebensächlicher Bedeutung seien. Stattdessen glaubte man an die taktische Schulung und den Geist der Offensive, der alle Hindernisse, auch technischer Art, überwinden könne. Mit dieser Überzeugung zog man 1914 in den Krieg. Wäre der Feldzug, wie viele damals hofften oder erwarteten, bis Weihnachten entschieden gewesen, hätte die Wissenschaft sicher auch jetzt kaum eine Rolle gespielt. Der Stellungskrieg an der Westfront stellte aber seit Herbst 1914 alle bisherigen Annahmen auf den Kopf und schuf eine völlig neue, so nie dagewesene Lage. Klassische Infanterieangriffe waren nun massivem Maschinengewehrfeuer ausgesetzt aus den gegnerischen Schützenfelden, mit enormen Verlusten an Menschenleben und minimalem militärischen Erfolg. Um im Westen doch noch einen Durchbruch zu erreichen, wuchs jetzt die Bereitschaft, Wissenschaftler und Techniker bei militärischen Fragen stärker einzubinden. Mit konventionellen technischen Mitteln war man dem Stellungskrieg schlicht und einfach nicht gewachsen. Zweitens zeigte sich gerade in Deutschland ein weiteres Problem, das ohne Wissenschaft und Technik nicht zu lösen war. Das war der Rohstoffmangel. Seit August 1914, also seit Kriegsbeginn, war Deutschland durch die britische Seeblockade in der Nordsee weitgehend von den Weltmärkten abgeschnitten. Der Kriegsindustrie fehlte es bald überall an Rohstoffen, die zuvor in großen Mengen importiert worden waren. Und zugleich war der Materialverbrauch der ersten Kriegsmonate um ein Vielfaches höher als erwartet. Die Rohstoffreserven schmolzen dahin und geradezu panisch suchte man nach Abhilfe. Man verfiel auch hier auf die Wissenschaft. Für manches Problem war die wissenschaftliche Lösung bereits aus den Vorkriegsjahren bekannt. Hier war die Herausforderung nur die technisch-industrielle Umsetzung. Das wichtigste Beispiel ist die Nutzung des sogenannten Haber-Bosch-Verfahrens durch die badische Anilin- und Sodafabrik, BASF. Hintergrund war der Mangel an Salpeter, der bisher vor allem aus Chile importiert worden war. Die Munitionsindustrie war auf Salpeter angewiesen. Da die Importe seit Kriegsbeginn ausblieben, drohte dem deutschen Heer bis Frühjahr 1915 buchstäblich die Munition auszugehen. Das Haber-Bosch-Verfahren war 1909 an der Technischen Hochschule in Karlsruhe entwickelt worden. Es ermöglichte die Herstellung von synthetischem Ammoniak, woraus wiederum Salpetersäure gewonnen werden konnte. Und innerhalb weniger Monate errichtete nun die BASF riesige Anlagen, die die Produktion von Salpeter aufgrund des Haber-Bosch-Verfahrens gerade noch rechtzeitig aufnehmen konnten. An Rohstoffen fehlte es ebenso in zahlreichen anderen Bereichen. Und in vielen Fällen waren die Wissenschaftler als Experten unverzichtbar, wie sich bald herausstellte. Die Karlsruher Chemiker Hans Bunte und Paul Eitner erreichte beispielsweise im Herbst 1914 einen Hilferuf der Badischen Eisenbahnverwaltung. Bunte und Eitner erinnerten sich zwei Jahre später. Im November 1914 wurde von der Generaldirektion der Badischen Staatseisenbahnen mitgeteilt, dass die Vorräte an Zylinderschmieröl zu Ende gingen und in Kürze mit der Einstellung des Eisenbahnbetriebes gerechnet werden müsse, wenn es nicht gelinge, für die fehlenden Schmieröle Ersatz zu schaffen. Das Problem war höchst brisant, da die Eisenbahn das zentrale militärische Transportmittel darstellte. Und der Mangel an Schmieröl zeigte sich nicht nur in Baden. Bunte und Eitner waren Professoren der Karlsruher Technischen Hochschule und leiteten zugleich die chemisch-technische Prüfungs- und Versuchsanstalt, die sich in den Räumlichkeiten der Hochschule befand. Zusammen mit ihren verbliebenen Mitarbeitern, ein Teil stand schon im Heeresdienst, nahmen die Wissenschaftler das Problem in Angriff. Es gelang ihnen bald, durch eine praxistaugliche Lösung zumindest Zeit zu gewinnen. Durch ihr Verfahren ließ sich deutsches Erdöl aus der Gegend von Hannover als Schmieröl verwenden, was vorher nicht möglich gewesen war. Allerdings drohte auch das einheimische Erdöl knapp zu werden. Gemeinsam mit ihrem Karlsruher Kollegen, dem Erdölexperten Karl Engler, forschten Bunte und Eitner weiter und entwickelten bis Ende des Jahres 1915 ein Schmieröl, das rein aus Steinkohle gewonnen wurde. Und daran war wirklich kein Mangel. Die industrielle Umsetzung übernahm die Firma Thyssen in Bruckhausen, heute Duisburg. Dieses Schmierölprojekt der Karlsruher Wissenschaftler war nur eine von sehr zahlreichen Aufgaben auf dem weiten Feld der Roh- und Ersatzstoffwirtschaft und ich kann die wenigsten hier ansprechen. Wissenschaftler, vor allem Chemiker aller badischen Hochschulen, wurden in diesem Bereich aktiv. Über ein Fünftel und damit die relative Mehrheit der kriegswichtigen Expertentätigkeiten entfallen auf diese Sparte. Zum Teil zielten die Projekte der Wissenschaftler weniger auf Ersatzstoffe, sondern eher auf die Einsparung oder auf Wiederverwertung von Rohstoffen. Beispielsweise arbeitete man in Karlsruhe an einem praktikablen Verfahren, Fett aus Abwasser und Fäkalien zu gewinnen. Priorität hatte außerdem die Suche nach bislang unentdeckten inländischen Reserven, Rohstoffvorkommen. Der Freiburger Physiker Johann Königsberger erhielt beispielsweise mehrere Monate Urlaub von seiner Hochschultätigkeit, um in der Nähe von Hamburg nach Erdöl zu suchen. Die Suche blieb allerdings erfolglos. Die Erdölvorkommen, die tatsächlich vorhanden waren, wurden erst nach dem Krieg entdeckt. Vorbereitungen für die Mobilisierung von Wissenschaftlern hat es bei Kriegsbeginn keine gegeben. Es musste improvisiert werden. Das war in Deutschland so, aber auch in den anderen kriegführenden Staaten. Für Fragen der Roh- und Ersatzstoffsuche war seit August 1914 in Deutschland die Kriegsrohstoffabteilung im preußischen Kriegsministerium zuständig. Diese Abteilung koordinierte auch zahlreiche Forschungsprojekte und stand nicht zuletzt mit den badischen Wissenschaftlern in Kontakt. Auf anderen kriegswichtigen Forschungsfeldern dauerte es länger, bis sich eine mehr oder weniger zentrale Koordination herausgebildet hatte. Noch in den ersten Kriegswochen wurden Wissenschaftler abgewiesen, die sich als Experten zur Verfügung stellen wollten. Erst dann begann allmählich das Umdenken. Gerade in der ersten Kriegshälfte waren es häufig die Wissenschaftler selbst, die sich um kriegswichtige Projekte bemühen mussten. Das war auch weiterhin so. Das war aber auch keine deutsche Besonderheit. In Frankreich oder England gab es zwar früher schon Ansätze zu einer zentralen Steuerung kriegswichtiger Forschung, aber auch hierbei musste improvisiert werden und die Organisation war nicht immer effizient. Der Kontakt zwischen den Wissenschaftlern und ihren Auftraggebern kam gerade in der ersten Kriegshälfte meist informell, in der Regel durch persönliche Beziehungen zustande. Ein gutes Beispiel dafür ist in Deutschland die Gaskriegsforschung. Auf der hier zu sehenden Kohlezeichnung des Chemikers Ernst Schlumberger, der als wissenschaftlicher Assistent an der TH Karlsruhe arbeitete, sieht man, wenn man ein Foto gesehen hat, schwer verkennbar, Fritz Haber, also einen der Urheber des vorhin genannten Haber-Bosch-Verfahrens. Haber, der ehemalige Karlsruher Professor, mittlerweile in Berlin, wurde im Ersten Weltkrieg zum Vater des Gaskriegs, als der ja noch heute gilt. Auf Schlumbergers Zeichnung ist Haber in Uniform abgebildet und hält eine Flasche in der Hand, aus der eine Gaswolke ausströmt. Die Wirkung auf die gegnerischen Soldaten ist offensichtlich. Einige liegen am Boden, andere können noch fliehen. Der Kontext dieser Zeichnung ist sehr real. Am 22. April 1915, also vor etwas mehr als 99 Jahren, fand der erste deutsche Chlorgasangriff in der Nähe von Ypern an der Westfront statt. Das Chlor wurde flüssig in Flaschen abgefüllt und ging beim Öffnen der Ventile in gasförmigen Zustand über. Es bildete sich eine gelbliche Wolke, die schwerer als Luft war und am Boden haftete. Und wenn der Wind aus der gewünschten Richtung wehte, trieb er die Wolke auf die gegnerischen Stellungen zu. Erst später ging man zum Verschießen von Gasgranaten über, weil dieses Blasverfahren eben sehr wetterabhängig war. Die ersten Überlegungen, Gift als Waffe einzusetzen, wurden im Spätsommer 1914 angestellt. Also auch hier gab es keine Pläne aus der Vorkriegszeit. Wichtig war für die Anfänge der einschlägigen Forschung der persönliche Kontakt zwischen dem Stabsoffizier Max Bauer als Vertreter der obersten Heeresleitung, die dringend nach einer neuen Waffe im Stellungskrieg suchte. Zwischen dem Industriellen Karl Duisberg als Vertreter des Bayer-Konzerns und zunächst einmal Berliner Chemikern wie Emil Fischer, Walter Nernst und eben auch Fritz Haber. Von Haber kam die Idee, Chlor als Waffe einzusetzen. Und seit Herbst 1914 entwickelte sich sein Institut, das Kaiser-Wilhelm-Institut, heute Max-Planck-Institut, für physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin-Dahlem zum Zentrum der deutschen Gaskriegsforschung. Die Mitarbeiterzahl vervielfachte sich auf rund 2000 Personen, darunter etwa 200 Wissenschaftler. Auch badische Chemiker wurden für die Kriegsdauer an Habers Institut berufen. Unter anderem zwei Chemiker aus Freiburg. Besonders einflussreich wurde aber der Karlsruher Chemiker Wilhelm Steinkopf, der es unter Haber zum Leiter einer Abteilung brachte, einer sehr wichtigen Abteilung, die die Entwicklung neuer Gaskampfstoffe zur Aufgabe hatte. Steinkopf, der Haber, aus dessen Karlsruher Zeit persönlich gut kannte, also auch hier spielte die persönliche Beziehung eine zentrale Rolle, hatte die sicher zweifelhafte Ehre, als Erfinder des Kampfstoffs Lost in die Geschichte einzugehen. Der Leverkusener Industriechemiker Wilhelm Lommel hatte den Stoff für den Frontgebrauch vorgeschlagen. Die weitere Erprobung übernahm Steinkopfs Abteilung. Der Name Lost ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben der Namen Lommel und Steinkopf. Mehrere badische Chemiker, die seit Kriegsbeginn im Heeresdienst standen, wurden seit 1915 nicht in der Gaskriegsforschung eingesetzt, aber als Gasschutzoffiziere an der Front, später Stabsoffiziere vom Gasdienst. Das bedeutendste Beispiel ist der Freiburger Extraordinarius Emil Fromm. Seit Mai 1915 firmierte Fromm als Experte für praktische Fragen des Gaskrieges. Im November 1915 wurde er als Gasschutzoffizier zum Oberkommando der 5. Armee bei Verdun bestellt. Seine Aufgabe bestand unter anderem in der Ausbildung der Armee im Gaskampf und Gasschutz, außerdem die Bewältigung logistischer Probleme, wie der Einrichtung von Füllstellen für Gasgranaten. Seit Herbst 1916 unterrichtete Fromm an der Berliner Heeresgasschule, wo von ihm wöchentlich 80 bis 100 Offiziere in Sachen Gaskampf und Gasschutz unterwiesen wurden. Der chemische Krieg ist bis heute das prominenteste Beispiel für die wissenschaftsbasierte Kriegsführung im Ersten Weltkrieg. Und zugleich ist er ein Symbol für die moralischen Grenzüberschreitungen des modernen Krieges. Schon unter den Zeitgenossen war höchst umstritten, ob dieses Mittel der Kriegsführung rechtlich oder auch ethisch zulässig war. Auf Ernst Schlumbergers Zeichnung sind gewisse Skrupel dadurch angedeutet, dass Fritz Haber selbst offenbar nicht sehen will, welche Wirkung seine Waffe auf die Gegner hat. Er braucht die Rückendeckung eines giftspeienden Drachens, um das Ventil zu öffnen. Allerdings sind die angedeuteten Skrupel wohl eher für den Zeichner kennzeichnend, für Ernst Schlumberger, der Haber ebenfalls gut aus Karlsruhe kannte. Dass Haber selbst moralische Bedenken hatte, ist eher unwahrscheinlich. Während und auch nach dem Krieg pochte er, wie viele andere, darauf, dass die Gaswaffe humaner sei als andere Waffen, weil sie die Gegner zwar außer Gefecht setzt, aber vergleichsweise selten tötet. Das war die Argumentation. Andere Zeitgenossen sahen die Sache sehr viel kritischer. Nicht nur bei den Alliierten, sondern auch in Deutschland selbst. Der Grund dafür war weniger die völkerrechtliche Fragwürdigkeit des Gaskrieges, sondern viele Offiziere rümpften eher die Nase, weil die Vergiftung der Gegner, oder die systematische Vergiftung der Gegner, ihnen in ihrem konservativen Berufsethos als unritterlich erschien. Andere äußerten auch eher praktische Bedenken. Auch unter den Wissenschaftlern regte sich Kritik, die allerdings eher verhalten blieb. Lediglich einzelne Chemiker wie Max Born, später Nobelpreisträger, weigerten sich, am Gaskrieg mitzuwirken. Stellvertretend für die Mehrheit steht wohl ein Tagebucheintrag des Karlsruher Professors Joachim Teichmüller, der am 24. April 1915 notierte: "Ja, schön ist diese Kampfesweise nicht, aber unsere Feinde zwingen uns dazu." Während die Gaswaffe, also selbst ihren Befürwortern, häufig als notwendiges Übel erschien, weckte ein anderes Einsatzfeld weit positivere Gefühle. Das war die militärische Luftfahrt, für manchen gar der Inbegriff einer modernen Ritterlichkeit. Bei Kriegsbeginn steckte die Luftfahrttechnik in ihren Anfängen. Wissenschaftler beider Seiten hatten aber an der enormen Weiterentwicklung bis 1918 entscheidenden Anteil. Auch verschiedene badische Wissenschaftler leisteten Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf diesem Gebiet. Der Freiburger Chemiker Kurt Hess und sein Fakultätskollege, der Physiker Wolfgang Gäde, entwickelten beispielsweise Tragflächen aus durchsichtigem Zellit, die ab 1916 zu Tarnungszwecken an der Front zum Einsatz kamen. Neben der Chemie und der Physik ragt unter den naturwissenschaftlichen Disziplinen eine dritte hervor, die im Ersten Weltkrieg ihre militärische Relevanz nachhaltig unter Beweis stellte. Das war die Geologie. In den ersten Kriegswochen und Monaten deutete darauf noch wenig hin. Aber auch hier war es so, dass nach dem Erstarren der Fronten und dem Beginn des Stellungskrieges der Bedarf an geologischer Expertise immer deutlicher zutage trat. Einer der ersten, die auf den militärischen Nutzen der Geologie hinwiesen, war der Heidelberger Ordinarius Wilhelm Salomon. 1933, als Salomon die Entlassung wegen seiner jüdischen Herkunft drohte, schrieb Salomon selbstbewusst und durchaus zutreffend an den Heidelberger Rektor: Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass die Kriegsgeologie von der Stelle im Priesterwald, wo sie durch meine Initiative zuerst versucht wurde, sich nach und nach über die ganze Front von Frankreich bis nach Mesopotamien und von der Nordsee bis nach Italien ausdehnte. Zur Erläuterung, der Priesterwald ist in Lothringen. Salomons Verdienste um die Kriegsgeologie waren unumstritten, wenngleich sie ihm nach 1933 wenig halfen. Er emigrierte 1934 in die Türkei. Im Februar 1915 hatte Salomon einen öffentlichen Vortrag zugunsten des Roten Kreuzes gehalten, der bald darauf unter dem sprechenden Titel Kriegsgeologie publiziert und an zahlreiche Heeresstellen versandt wurde. Salomon führte eine Vielzahl von Aufgaben an, die Geologen zum Nutzen der Kriegsführung wahrnehmen konnten. Beim Ausheben von Schützengräben und Unterständen, bei der Anlage unterirdischer Sprenggänge, bei der Wasserversorgung und Wasserableitung an der Front, bei der Beschaffung von Baumaterialien. Maßgeblich auf Salomons Anregung hin kam bald Bewegung in die Sache, wurden noch im Frühjahr 1915 die ersten Heeresgeologen an der Westfront eingesetzt. Salomon selbst blieb Zivilist, pflegte aber gute Kontakte zu den Heeresgeologen, beriet sie in Detailfragen und vermittelte eigene Institutsmitarbeiter und frühere Schüler, aber auch andere Wissenschaftler an die kriegsgeologischen Einheiten, die im Heer in rasch wachsender Zahl entstanden. Der bedeutendste badische Kriegsgeologe in Heeresdiensten war Julius Wilser, Assistent am Freiburger Geologischen Institut. Wilser befasste sich erstmals während eines längeren Lazarettaufenthalts mit kriegsgeologischen Fragen, machte danach dann eine schnelle Karriere. Im Mai 1917 folgte seine Versetzung ins große Hauptquartier der obersten Heeresleitung, wo er den Posten eines Referenten für Kriegsgeologie übernahm. Das war formal der höchste Rang, den ein Kriegsgeologe bekleidete, ohne dabei über den militärischen Rang eines Leutnants hinauszukommen. Wilser wurde nach eigener Aussage, Zitat, die Bearbeitung der gesamten kriegsgeologischen Fragen übertragen, Zitat Ende, was bis Kriegsende häufige Reisen an sämtliche Fronten mit sich brachte, um das Gedeihen der Kriegsgeologie vor Ort zu begutachten, aber auch um an der kriegsgeologischen Ausbildung von Offizieren mitzuwirken. Weitere kriegswichtige Einsatzfelder möchte ich eher knapp erwähnen. So arbeiteten badische Wissenschaftler unter anderem an der Entwicklung von Brand- oder Rauchbomben, an der Entwicklung von Leuchtspurgeschossen oder sie nahmen vorübergehend Posten in der Kriegsindustrie an, beispielsweise in Munitionsfabriken. Andere waren als Kriegsmeteorologen eingesetzt, insbesondere die Astronomen der Universität Heidelberg. Meteorologen im eigentlichen Sinne gab es noch gar nicht, zumindest nicht an den badischen Hochschulen. Gerade an der Front kamen präzisen Wettervorhersagen, nicht nur, aber auch im Gaskrieg, große Bedeutung zu. Höhenmessungen fanden mit Hilfe von Wetterballons oder einfachen Drachen statt. Kriegswichtige Bedeutung hatte auch das weite Feld der Kommunikationstechnik, die ja ebenfalls in rasanter Entwicklung begriffen war. Das Spektrum reicht hier vom Einsatz bei Fernsprechabteilungen des Heeres bis hin zu Forschungsarbeiten am eigenen Institut. Der Karlsruher Extraordinarius für Elektrotechnik Herbert Hausrath arbeitete mit finanzieller Förderung des preußischen Kriegsministeriums unter anderem an der Entwicklung eines verbesserten Empfängers für drahtlose Telegrafie. Wichtig war auch das militärische Vermessungswesen in einem weit gefassten Sinne. Zum Beispiel beruhte das Beschießen beweglicher Ziele, etwa von Flugzeugen, bei Kriegsbeginn noch eher auf dem Zufallsprinzip. Aber das Thema wurde wichtiger, auch durch den Beschuss deutscher Städte aus der Luft oder durch die Bombardierung. Im Laufe des Krieges gab es intensive Forschungen, auch durch badische Wissenschaftler. Prädestiniert dazu waren zum einen Mathematiker und Physiker, zum anderen die Vertreter der Geodäsie an der TH Karlsruhe. Einer von ihnen, Josef Bürgin, forschte schon seit 1914 an seinem Institut und entwickelte praxistaugliche Schusstafeln für Flakgeschütze. Verschiedene Karlsruher Bauingenieure und Architekten waren im militärischen Festungsbau eingesetzt und der Karlsruher Maschinenbauordinarius Georg Benoit, der ausgewiesener Experte für Drahtseile und in Sachen Fördertechnik war, überwachte den Bau von militärischen Feldseilbahnen in den Vogesen, unter anderem am hart umkämpften Hartmannsweilerkopf, später auch in den Alpen. Wieder andere, Physiker oder Maschinenbauer, arbeiteten an der Verbesserung der Röntgendiagnostik in Feldlazaretten oder stellten Forschungen zu beweglichen Armprothesen für Kriegsversehrte an. Und ebenfalls im Grenzgebiet zur Kriegsmedizin bewegte sich der Einsatz des Freiburger Zoologie-Ordinarius Franz Doflein auf dem Balkan, in Mazedonien und Bulgarien. Doflein arbeitete an der Bekämpfung tierischer Krankheitserreger. Solchen Krankheiten waren in der Truppe verbreitet und gefürchtet. Aus heutiger Sicht eher ein Kuriosum waren die Forschungen im Dienste der Spionageabwehr. Dass es gerade hier in Grenznähe Spione gab, steht außer Frage. Aber die Gefahr, die von ihnen ausging, steht sicherlich in keinem Verhältnis zu der regelrechten Hysterie, die schon seit den ersten Kriegswochen ausbrach. In Freiburg schuf die Militärverwaltung die sogenannte Abwehrstelle Süd. Diese sollte vor allem die Spionage aus der Schweiz, die als Tummelplatz feindlicher Agenten galt, unterbinden. Die Abwehrstelle suchte und fand auch den Kontakt zur Universität. Der Chemieordinarius Ludwig Gattermann berichtete beispielsweise 1916 über seine Kollegen Kurt Hess und Wolfgang Gäde. Hess und Gäde haben ein chemisches Mittel entdeckt, welches zur Entdeckung der verschiedensten Geheimtinten dient und an allen Postüberwachungsstellen verwandt wird. Dieses Freiburger Verfahren brachte offenbar sogar ein Lob der obersten Heeresleitung ein. Die praktischen Erfolge der Spionageabwehr blieben aber eher gering. Im Laufe des Krieges steigerte sich die Mobilisierung der Wissenschaftler ganz erheblich. Von einer mehrheitlichen Mobilisierung der badischen Natur- und Technikwissenschaftler für Expertenaufgaben kann erst in der zweiten Kriegshälfte die Rede sein. Eine Zäsur ist die Jahreswende 1916-17. Jetzt wurden die Anstrengungen forciert, eine mehr oder minder totale Mobilisierung aller verfügbaren Kräfte zu erreichen. Eine Maßnahme hierzu war die Gründung der Kaiser-Wilhelm-Stiftung für kriegstechnische Wissenschaft, kurz KWKW, im Januar 1917 in Berlin. Die Stiftung hatte 6 Fachausschüsse, in die führende Natur- und Technikwissenschaftler berufen wurden. Ziel war die reichsweite Koordination kriegswichtiger wissenschaftlicher Projekte. Auch badische Wissenschaftler wurden hierbei trotz der großen Entfernung nach Berlin einbezogen. Am 6. Dezember 1916 wurde außerdem das sogenannte Hilfsdienstgesetz erlassen. Es verpflichtete jeden männlichen Deutschen zwischen 17 und 60 Jahren, der nicht im Heeresdienst stand, zum vaterländischen Hilfsdienst. Das heißt, er musste eine Tätigkeit aufnehmen, die als kriegswichtig bezeichnet werden konnte. Zwar wurde das Gesetz nur ansatzweise in die Tat umgesetzt und gerade Hochschullehrer konnten sich der Verpflichtung in der Regel leicht entziehen. Einen formalen Zwang oder wirklich durchgesetzten Zwang zum kriegswichtigen Experteneinsatz gab es bis Kriegsende nicht. Trotzdem stieg nun der Erwartungsdruck, freiwillig etwas zu tun. Zum Beispiel begann der Freiburger Physiker Johann Königsberger erst jetzt, ausdrücklich veranlasst durch das Hilfsdienstgesetz, seine langwierige, wenn auch erfolglose Erdölsuche in Norddeutschland. Symptomatisch für die Kriegsmentalität ist ein Zitat des Freiburger Prorektors Lothar Hefter aus dem Jahr 1917. Hefter sagte: Fast bedarf es der Entschuldigung, wenn man angesichts der unvergleichlichen Kriegstaten, angesichts der Fülle wirksamer Kriegsarbeit daheim, rein wissenschaftliche Arbeit zu treiben wagt. Das unterstreicht also den Erwartungsdruck, der wirklich auch auf jedem Wissenschaftler lastete, etwas Kriegswichtiges zu leisten. Meist war es ein Gemisch von Motiven, das Wissenschaftler zum Experteneinsatz anspornte. Von einem gewissen Maß an Freiwilligkeit ist in der Regel auszugehen, selbst bei Tätigkeiten im Heeresdienst. Patriotismus und Nationalismus spielten als Motivationsquellen eine Rolle. Wer allerdings durch besonders nationalistische oder chauvinistische Aussagen auffiel, zeigte deshalb keine größere Bereitschaft zum Kriegseinsatz. Umgekehrt waren die aktivsten badischen Kriegswissenschaftler häufig Vertreter eines eher moderaten Kurses. In vielen Fällen war es eher Pflichtgefühl als flammende nationale Begeisterung, das zur kriegswichtigen Tätigkeit motivierte. Mit ausschlaggebend für den Kriegseinsatz war aber oft auch ein simples Nutzenkalkül. Die kriegswichtige Tätigkeit konnte verschiedene Vorteile bringen. Wer ohnehin im Heeresdienst stand, konnte dem gewöhnlichen Frontalltag entfliehen und beispielsweise als Gasschutzoffizier oder Kriegsgeologe eine militärische Tätigkeit ausüben, die den persönlichen Fähigkeiten eher entsprach, unter Umständen sogar wissenschaftliche Forschungen erlaubte und auf jeden Fall weniger lebensgefährlich war. Wer nicht im Heeresdienst stand, konnte durch nachweisbar kriegswichtige Aktivitäten der eigenen Einberufung oder der Einberufung von Mitarbeitern vorbeugen, da so die Möglichkeit bestand, sich selbst und andere als unabkömmlich erklären zu lassen. Wer kriegswichtig arbeitete, konnte außerdem auf finanzielle Förderung durch staatliche und militärische Stellen sowie aus der Industrie hoffen, was angesichts der finanziellen Engpässe während der Kriegsjahre von ganz besonderer Bedeutung war. Nicht selten gelang es unter dem Deckmantel der Kriegswichtigkeit, Forschungen voranzutreiben, die sonst kaum möglich gewesen wären. Selbst dann, wenn der tatsächliche Nutzen oder die tatsächliche Kriegswichtigkeit der Ergebnisse sich eher in Grenzen hielt. Eine andere, gerade mit Blick auf die Region, wichtige Frage ist, ob die besondere Frontnähe Badens und insbesondere Freiburgs dazu führte, dass die Motivation zum Kriegseinsatz hier höher war als an anderen Orten. Indizien dafür gibt es. Zweifellos bestand für Baden eine besondere Bedrohung. Nicht nur fürchtete man eine französische Invasion, die keineswegs ausgeschlossen war, auch fanden regelmäßige Luftangriffe auf alle badischen Hochschulstädte statt. Freiburg lag über weite Strecken des Krieges näher an der Front als jede andere deutsche Hochschule. Näher sogar als die Universität Straßburg. Der Frontlärm war hier in der Stadt meist als dumpfes Hintergrundgeräusch zu hören. Dass gerade in Freiburg der Anteil der Hochschullehrer, die sich im kriegswichtigen Sinne engagierten, besonders hoch war, könnte in der Tat in Beziehung zur Frontnähe stehen. Rund 55% der Freiburger Naturwissenschaftler waren als Experten für kriegswichtige Aufgaben aktiv. Also doch gut über die Hälfte. In Karlsruhe waren es 48%, in Heidelberg, das schon sehr viel weiter im Landesinneren lag, knapp über 40%. Obwohl die Betätigungsmöglichkeiten dort prinzipiell auch vorhanden waren. Wenn man den Vergleich zu anderen Hochschulen anstellt, der zwar schwierig ist, weil wenig Untersuchungen vorliegen, gewinnt man auch den Eindruck, dass die badischen Hochschulen besonders aktiv waren oder die hiesigen Wissenschaftler besonders aktiv waren. Auch ein Zitat des Freiburger Zoologen Franz Doflein deutet darauf hin. Doflein schrieb 1916, mit Blick auf Freiburg im Krieg: Der Kanonendonner rief zur Arbeit und erinnerte jeden zu jeder Stunde daran, dass er seine Pflicht zu tun habe. Es braucht nicht eigens hervorgehoben zu werden, dass wer von der Universität dafür geeignet war, an mannigfachen Erfindungen im Dienst der Offensive und Defensive teilnahm. 1918 endete mit dem Waffenstillstand, zumindest vordergründig, auch der kriegswichtige Experteneinsatz. Der Krieg hinterließ aber seine Spuren. In einem Aufruf der deutschen Studentenschaft von 1919 heißt es: Der militärischen Machtmittel beraubt, besitzt Deutschland nur noch zwei Waffen, die Industrie und die Wissenschaft. Aus diesem Zitat, das typisch für die Zeit ist, spricht bereits eine deutliche Erwartungshaltung. Die Öffentlichkeit, die Politik und auch viele Wissenschaftler selbst wünschten sich von der wissenschaftlichen Forschung einen Beitrag zur nationalen Sache, zum nationalen Wiederaufstieg nach dem Frieden von Versailles. Dies führte zu einer bleibenden Verschiebung hin zu einer anwendungsnahen Wissenschaft. Diese hatte ihre Wurzeln natürlich auch in den finanziellen Nöten der 20er Jahre. In Zeiten der Inflation waren auch Hochschulordinarien häufig gezwungen, nach lukrativen Aufträgen Ausschau zu halten. Zweckfreie Grundlagenforschung wurde zu einem Luxus, den viele sich kaum noch leisten konnten. Aber ebenso hatte sich die Mentalität geändert. Der Erste Weltkrieg hatte eine enge Beziehung zwischen Wissenschaft und Militär hergestellt. Kooperationsstrukturen hatten sich herausgebildet und sowohl den Wissenschaftlern als auch den Militärs schien es sinnvoll, die Kooperation fortzuführen. Eine wichtige Rolle spielte der Revanchismus, der unter den deutschen Eliten der Zwischenkriegszeit verbreitet war. Viele dachten schon an die Vorbereitung des nächsten Krieges, der die deutsche Ehre wiederherstellen sollte. In der Weimarer Zeit bildeten sich in Deutschland die sogenannten Wehrwissenschaften heraus. Es handelte sich dabei nicht um neue Disziplinen. Aber alle Fächer wurden unter dem Dach der Wehrwissenschaften auf ihren militärischen Nutzen hin befragt und in die Vorbereitung des Zukunftskrieges, den man sich als totalen Krieg vorstellte, eingebunden. 1935 wurde an der TH Berlin-Charlottenburg sogar eine wehrtechnische Fakultät ins Leben gerufen. Entsprechende Institutsgründungen gab es verschiedentlich, auch in Heidelberg beispielsweise. Bezeichnend für diese Zwischenkriegszeit ist, dass zum Beispiel die Suche nach synthetischen Ersatzstoffen 1918 nicht endete. Vielmehr wurden die entsprechenden Forschungen weiter forciert, obwohl der Weltmarkt nun wieder offen stand. Und dieses Phänomen zeigte sich übrigens schon vor 1933, wenn auch dann noch in gesteigerter Form. Das Ziel war die vollständige wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Ausland im Falle eines kommenden Krieges. Das war eine der wesentlichen Lehren aus dem Ersten Weltkrieg und die Wissenschaft war hier von großer Bedeutung. Ein ganz anderes Erbe des Ersten Weltkriegs war und ist der Einblick in die Ambivalenz des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Die Wissenschaft konnte, das war spätestens jetzt im Grunde offensichtlich, nicht nur dem Wohl der Menschheit dienen, sondern sie konnte auch Menschenleben vernichten. Robert Musil schrieb in seinem Mann ohne Eigenschaften, 1930 veröffentlicht, für viele sei nun der Beweis erbracht gewesen, Zitat, dass die Mathematik, Mutter der exakten Naturwissenschaft, Großmutter der Technik, auch Erzmutter jenes Geistes ist, aus dem schließlich Giftgase und Kampfflieger aufgestiegen sind. Allerdings fügte er, der selbst studierte Ingenieur war, hinzu, dass alle, die das behaupteten, schlecht in Mathematik gewesen seien. In der Tat hielten viele immer noch an den alten Fortschrittsglauben fest oder wollten daran festhalten und leugneten jede Verantwortung des Wissenschaftlers für die politischen und militärischen Folgen seines Tuns. Die größere Zäsur stellt in dieser Hinsicht der Zweite Weltkrieg dar, mit seiner noch totaleren Mobilisierung von Wissenschaftlern. Nach den Auswüchsen der NS-Wissenschaft und dem Abwurf der Atombomben über Japan war der moralische Schock noch erheblich größer als nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. 1949 sagte Ernst Terres, im Ersten Weltkrieg noch wissenschaftlicher Assistent in Karlsruhe, in seiner Antrittsrede als Rektor der Technischen Hochschule: Die meisten fragen sich bestürzt, was denn geschehen ist. Nachdem noch vor wenigen Jahren der Glauben an einen nie vollendbaren Fortschritt und an eine immer gesteigerte Besserung des Daseins für alle Menschen das Leitmotiv war und als unumstößlicher Glaubenssatz galt. Diese Aussage war stellvertretend für viele Kollegen. Prominente Physiker wie Werner Heisenberg und Otto Hahn setzten sich in den 50er Jahren öffentlich gegen eine nukleare Aufrüstung der Bundeswehr ein. Und auch die Rolle der Wissenschaft im Ersten Weltkrieg, insbesondere das Engagement für den Gaskrieg, wurde nun im Rückblick nach und nach kritischer reflektiert. Gerade in der Bundesrepublik, mehr als in anderen Industriestaaten, galt und gilt die Rüstungsforschung als Schmuddelkind, wenn sie auch weiter stattfand und findet. Die Vernetzung von Wissenschaft und Militär bleibt eine Tatsache, zweifellos mit gravierenden Folgen für kommende Kriege. Die Debatten, die hierzu geführt werden, ähneln in erstaunlicher Weise den Debatten vor fast 100 Jahren. Damals wie heute betonen die Befürworter, der Krieg werde so nicht nur effizienter, sondern auch letztlich humaner, da Kriege verkürzt und Menschenleben gerettet werden können. Die Gegner verweisen, ebenso heute wie damals, auf moralische Tabus, auf rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. 1915 lautete die Frage, ob man gegnerische Soldaten systematisch vergiften darf. Heute sind die Themen andere und die zum Teil auch aufgeregten Diskussionen sind mehr als verständlich. Sind doch die Veränderungen, die Gentechnik, Nanotechnik oder die Forschung zur künstlichen Intelligenz für künftige Kriege mit sich bringen, als Phänomene an sich und mit all ihren Folgen unabsehbar. Dankeschön.